Unser Kooperationspartner ist die TakeCare Immobiliengruppe. TakeCare Immobilien hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaftlichkeit und das Geldverdienen im Immobilienbereich auf der einen Seite mit dem Leben im Alter auf der anderen Seite zu kombinieren. Denn eins ist sicher, wir werden alle älter und mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an deinen, an meinen, an unseren Lebensraum. Das muss aber nicht unbedingt jedes Mal einen nur selbst betreffen. Möglicherweise ist es auch ein Elternteil oder ein naher Angehöriger, der davon betroffen ist und nun ist guter Rat teuer. Doch genau dafür hat die TakeCare Immobiliengruppe ein Angebot. Sie haben an über 300 Standorten in Deutschland ein bevorzugtes Belegungsrecht zu über 20.000 möglichen Pflegeplätzen, die genau auf die Bedürfnisse an das Leben im Alter zugeschnitten sind. Wenn du wissen willst, ob auch bei dir in der Nähe ein passender Standort ist, dann findest du unten in den Shownotes einen Link oder du tippst einfach auf www.takecare.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Wohnen und Leben im Alter, die unterschätzte Renditechance? Die Zahl der älteren Menschen in Deutschland steigt rasant an, das Angebot an passenden Wohnraum wächst aber nicht mit. Was bedeutet das für die Anleger und welche Fallstricke müssen beachtet werden? Das ist unser Thema heute in dem Special mit Sebastian Thiemann von der TakeCare Immobiliengruppe und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wer ist unser Special Guest Sebastian Thiemann und was macht die TakeCare Immobiliengruppe eigentlich? Was sind die demografischen Perspektiven für Deutschland? Welche Art von Wohnungen und Dienstleistungen werden von der TakeCare Immobiliengruppe angeboten? Was ist der Makroblick? Gibt es genug altengerechte Wohnungen? Es gab in den letzten Jahren einige Insolvenzen von Betreibern und Pflegeimmobilien. Wie geht TakeCare damit um? Altersarmut ist ein großes Thema. Können sich Senioren überhaupt Neubauimmobilien leisten? Wie wählt TakeCare die passenden Objekte und Standorte aus? Und bieten altengerechte Wohnungen eine große Renditechance? Was ist der Rat an die Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit TakeCare.de, deinem Immobilienpartner für Leben und Wohnen im Alter, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage der Immobilienpodcast und heute haben wir eine besondere Folge. Wir haben unseren Kooperationspartner zu Gast. Das ist die TakeCare Immobiliengruppe, takecare.de. Dort erreichte sie alle. Ihr habt es natürlich auch schon in der Pre-Roll gehört. Es geht um das Thema, wie wir alle alt werden und dass es trotzdem schön ist. Und auf der anderen Seite müssen wir alle Geld verdienen und das muss da irgendwie auch noch reinpassen. Und wie geht das eigentlich alles zusammen? Darüber wollen wir heute sprechen, aber natürlich auch über das Thema Demografie und alles das, was dazukommt für den Immobilienmarkt und zwar auf eine möglichst wissenschaftliche Art und Weise. Dafür haben wir ihn bei uns, wie immer. Dafür lieben wir ihn, dafür schätzen wir ihn. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, hallo Sebastian, freut mich.
Genau, und das ist jetzt nämlich Sebastian Thiemann von TakeCare, ist natürlich auch dabei. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser illustren Runde, lieber Sebastian.
Ja, lieben Dank, schön, dass ich da sein darf.
Genau, vielleicht sollten wir einmal ganz kurz verstehen, wie genau dieses TakeCare.de oder TakeCare Immobilien eigentlich funktioniert. Vielleicht sagst du mal so 3,5 Sätze zu dir und zu deinem Unternehmen und stellst uns kurz vor, wie eigentlich eure Idee für diesen spannenden Markt ist.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ja, mein Name ist Sebastian Thiemann. Ich bin 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Münsterland, lebe mit meiner kleinen Familie in Düsseldorf. Und ich bin Gründer der TakeCare-Gruppe. Mit TakeCare haben wir uns auf das Wohnen und Leben im Alter spezialisiert. Das bedeutet, wir entwickeln Pflegeimmobilien, betreute Wohnanlagen und Servicewohnanlagen. Alles, was mit dem Wohnen und Leben im Alter zu tun hat. Das ist erstmal so die große Überschrift über dem und der Vision, die wir uns für TakeCare gedacht haben. Das mit einem ganz besonderen Gedanken und einer ganz besonderen Ausrichtung. Denn wir haben die Überzeugung, dass das Altwerden auch was Schönes sein darf und dass wir alle irgendwann mal alt werden. Und deswegen möchten wir heute schon dafür sorgen, dass es auch den anpassenden, adäquaren Wohnraum gibt. Und wir gehen sehr weit weg von dem steril weiß oder was viele sich von einem Pflegeheim oder einer Altersresidenz vorstellen. Wir möchten, dass es Orte zum Leben sind, bunt sind und ja auch schöne Orte sind, aber trotzdem auch den medizinischen Zweck und der ja Hilfeleistung und Pflegeleistung erfüllen. Das ist unsere Vision, die wir machen. Du hast ein schönes Intro mitgeliefert und das Thema auch Geld verdienen gehört auch mit dazu. Diese Immobilien behalten wir nicht alle. Wir bauen und revitalisieren und entwickeln diese und verkaufen sie dann in Teileigentum an Privatanleger weiter.
Okay, das heißt, lass mich das mal inhaltlich verstehen. Ihr stellt euch vor, ihr macht sowas wie hotelähnliche Möglichkeiten zu leben. Also wenn ich mir bunt vorstelle und trotzdem viele Apartments, dann bin ich so gedanklich am ehesten beim Hotel. Ist das ungefähr so die Qualität, die ihr euch vorstellt? Halt dann mit breiten Türen und irgendwie eine Aufstehhilfe in der Dusche und vielleicht kann man da auch mit einem Rolli reinrollen oder was genau? Lass uns das mal ein bisschen so greifen. Also genau, du hast schon gesagt,
sehr gerne.
Pflegeimmobilien ist so ein bisschen schwierig behaftet, gerade wenn wir dran denken, dass wir selber noch mal enden sollen. Aber eure Idee ist eine andere, nämlich.
Naja, die Pflege ist ja ein weites Feld. Und wenn wir über die Pflege sprechen, sprechen wir über gesundheitliche Grade. Und der Gesetzgeber hat es mal irgendwann in 5 Pflegegrade verpackt. Und wenn man diese 5 Pflegegrade sieht, gibt es unterschiedliche Lösungen für das Wohnen. Die meiste Pflege beginnt in der häuslichen Pflege zu Hause. Und dort wird auch der größte Anteil heute noch, Gott sei Lob und Dank, durch unsere ja Baby-Boomer-Generation, die heute noch pflegt, versorgt. So, aber wenn diese Leute nicht mehr zu Hause versorgt werden können oder auch nicht wollen, dann gibt es andere Wohnformen. Und auf diese Wohnformen haben wir uns spezialisiert. Wenn wir mit den Wohnformen anfangen, die erstmal relativ in den jungen Pflegegraden anfangen, redet man mal von Pflegegrad 0, 1, 2, 3, redet man vom Service-Wohnen oder betreutes Wohnen. Das sind klassische Wohneinheiten, wo eine ambulante Versorgung mit angeschlossen ist. Entweder durch einen mobilen ambulanten Dienst, der in die Häuser reinkommt und versorgt, oder Pflege-WGs oder die Möglichkeit, dass man dort Pflege à la carte hinzubucht, weil ein ambulanter Pflegedienst im Haus ist. Darüber hinaus gibt es die dritte Station und das ist die Station der vollstationären Pflege. Dort werden Bewohner 24/7 versorgt und dort auch unter einem sehr gesetzlich definierten Rahmen. Das ist das 12. Sozialgesetzbuch, welches diesen Rahmen regelt. Dort wird dann auch die Versorgung gewährleistet für Menschen, die den letzten Weg gehen. Und wir sind in allen drei Teilbereichen aktiv. Der Schwerpunkt liegt momentan bei uns auf dem letzten Part, auf der vollstationären Pflege. Dort haben wir die meisten Einheiten in der Produktion. Aber wir sind auch in den anderen beiden Bereichen aktiv und verkaufen auch die anderen beiden Lösungen.
Okay, und jetzt geht's ums Verkaufen und da geht's um eine Marktaussicht. Und dann müssen wir mal schauen, wie attraktiv ist so eine Anlage eigentlich, Michael? Vielleicht sagst du mal was zum Thema demografische Perspektiven in Deutschland. Wie sind wir da aufgestellt? Ist das jetzt ein Produkt, das eher Nischendasein führt? Oder ist es eins, das uns alle viel mehr angeht, als wir heute wahrhaben wollen?
Naja, die Demografie ist ja grundsätzlich sehr wichtig für den Immobilienmarkt. Und das sind auch grundsätzlich die Aussichten gar nicht so schlecht. Wir rechnen ja damit, dass die Bevölkerung bis 2040 auch noch etwas wachsen könnte. Allerdings etwa so um 1,8%. Aber wir sehen eben auch, das hängt sehr stark von der Zuwanderung ab. Und gerade im letzten Jahr, das ist ganz spannend, im letzten Jahr war die Zuwanderung nicht so stark. Wir werden wahrscheinlich nur eine Zuwanderung, Nettozuwanderung von etwa 300.000 Menschen haben. Und das bedeutet schon, da wir ja insgesamt weniger Kinder bekommen, als Menschen versterben, dass Deutschland schrumpft im letzten Jahr, also im etwa 100.000 Menschen. Und das zeigt eben auch, wie groß die Bedeutung der Zuwanderung für die entsprechende Entwicklung auch auf dem Immobilienmarkt ist. Aber wenn wir es eben nach Alter differenzieren, dann stellen wir da ganz große Unterschiede fest. Da stellen wir einfach fest, die Alterung, die tritt in jedem Fall ein. Und ich habe gerade noch mal reingeschaut in unsere Demografieprognose. Also wenn wir es jetzt mal auf Bundesländerebene betrachten, dann stellen wir ja schon fest, also auch wenn wir insgesamt wachsen sollten, es gibt ein paar Bundesländer, die schrumpfen. Da gehört zum Beispiel Thüringen dazu, da gehört Sachsen dazu. Saarland ist immer so an der Grenze. Aber wenn wir jetzt die Alterung uns nur anschauen, also die Zahl der Menschen, die älter als 65 sind, dann stellen wir fest, dass eigentlich alle Bundesländer wachsen und teilweise massiv. Ja, Berlin, Bayern, das sind plus 30% bei den über 65-Jährigen. Aber auch ein Land wie Thüringen, was eigentlich schrumpfen wird, hat 12% Wachstum bei den über 65-Jährigen. Ja, und aufgrund der demografischen Entwicklung kommen wir jetzt in so eine Phase der Alterung. Plus, dass die Lebenserwartung ja immer weiter steigt. Und ich meine, damit ist absehbar, dass eben auch mehr Menschen pflegebedürftig sind, hoffentlich die wenigsten schwer pflegebedürftig oder erst quasi am Ende des Lebenszyklus. Aber grundsätzlich ist natürlich das Bedürfnis nach mehr altengerechten Wohnungen, das Bedürfnis nach entsprechender letztlich Wohnungstypen, die für diese Gruppe passen, ist ja entsprechend da.
Hast du eine Zahl für uns parat? Hast du ungefähr so eine Größenordnung? Also geht's um ein paar hunderttausend Millionen oder nur ein paar wenige? Wie ist ungefähr so die Einschätzung für die Leute, die sozusagen in diese Pflegebedürftigkeit kommen? Kann man das sagen?
Naja, das kann ich. Ich habe jetzt keine Quote und das ist natürlich auch ein bisschen variabel. Es hängt auch letztlich davon ab, wie viel Pflegeplätze überhaupt angeboten werden können. Also wir haben ja teilweise dann auch Wartelisten bei Pflegeeinrichtungen. Aber dass da einiges auf uns zukommt, das macht alleine schon deutlich. Wir haben heute etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland, die über 80 sind. Das werden mal 2040 über 10 Millionen sein. 2050. Also da haben wir ein enormes Wachstum und davon werden natürlich dann entsprechend auch mehr pflegebedürftig sein. Ich denke mal, die Politik wird sehr viel dafür tun, dass man möglichst lange zu Hause pflegen kann. Ganz einfach deswegen, weil ansonsten die Pflegekassen auch nicht klarkommen. Das ist ja ein Riesenthema. Aber nichtsdestotrotz, der Bedarf an Pflegeeinrichtungen, der ist natürlich riesig damit.
Sebastian hat gerade heftig genickt und hat gesagt, er kann das sehr wohl qualifizieren. Dann hau mal einen raus.
Ja, sehr gerne. Also es gibt gerade ungefähr 5,2 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland über alle Pflegegrade hinweg. Und da kommt ein wichtiger Punkt, Michael, den du gerade genannt hast. 80% davon werden aktuell noch zu Hause gepflegt. Und ich glaube, das ist, da brauchen wir gar nicht so tief in die Statistik reinschauen. Da müssen wir jetzt einfach mal mit Augen auf durch die Innenstadt laufen und schauen, wer pflegt denn gerade, oder in der Nachbarschaft gucken. Und in der Regel sind es unsere Eltern. Das ist die Babyboomer-Generation, die jetzt noch mit anpackt und ihre Frührente oder frührentlichen ersten Meter dafür auch nutzt, mitzuhelfen, in der Altenpflege mit anzufassen und dort ihre eigenen Eltern pflegt und dafür sorgt, dass dieser Pflegemarkt noch entlastet wird. Wenn man aber ein bisschen weiter jetzt mal in die nächsten Jahre reinschaut und mal bei einem guten Abendessen mit guten Freunden zusammensitzt und mal in echte Gespräche reinkommt und mal fragt, wer kann denn eigentlich heute noch seine Eltern pflegen? Und wer kann und will und kann es auch regional leisten, für seine Eltern da zu sein? Dann erlebe ich immer wieder, dass man dort in sehr, sehr blasse Gesichter schaut und die bittere Realität für die Zukunft anders aussehen wird. Und wenn wir das in Zahlen runterbrechen, allein was die Demografie uns an einer Nachfrage für den Pflegemarkt in den nächsten Jahren bringen wird, sprechen wir von ungefähr 400 bis 500 neuer vollstationärer Pflegeheime, a 80 Plätze, die pro Jahr benötigt werden. Das ist das, was der Markt gerade so hergibt, und wir als Gesamtmarkt schaffen momentan nicht mal 100 Häuser fertigzustellen im gesamten Pflegemarkt. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz schon im demografischen Wandel. Das ist der eine Punkt, und dazu kommt auch der gesellschaftliche Wandel, dass die Pflege zu Hause vielleicht nicht mehr so geleistet werden kann, wie es in der Vergangenheit war. Und da sind viele Einflüsse. Doppeltverdienerhaushalte ist ein Thema. Die Inflation ist ein Thema, was dazugekommen ist. Es gibt sehr, sehr viele Singles. Auch der Single-Trend in der Boomer-Generation ist ein Trend, insbesondere in Großstädten, der uns da Rückenwind, also unserer Industrie und unserer Branche Rückenwind geben wird. Da wird sehr, sehr viel in den nächsten Jahren auf uns einprasseln. Und zu guter Letzt noch eine Zahl. Die hat die Barmer im letzten Jahr gebracht. Die Auslastung der vollstationären Pflegeheime war im letzten Jahr um die 90%. Von 95% reden wir von einer Vollauslastung, und dadurch kommen auch diese, wie von dir eben beschrieben, Michael, diese Wartezeiten von teilweise Jahren oder ja 480 Tage. Das waren so der Bundesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr. Das sind Dinge einfach, die dann dann auch wirklich dann zu Buche schlagen.
Okay, dann lass uns mal einsteigen in euer Geschäftsmodell. Du hast gesagt, ihr seid in allen Pflegegraden sozusagen vertreten. Das wäre die Frage sozusagen, wird das geclustert dann auch für das, was ihr den Kapitalanbietern, Anlegern anbietet? Oder wie genau strukturiert sich euer Business? Lass mal hören.
Genau, es gibt eigentlich drei unterschiedliche Modelle, obwohl man eigentlich zwei davon zusammenfassen könnte. Die eine Überschrift heißt Wohnen mit Serviceverträgen und die andere Überschrift heißt vollstationäre Pflege. Die vollstationäre Pflege ist so organisiert, dass man einen Betreiber hat, der sich um das ganze Thema kümmert. Das heißt, man hat eine Immobilie, die wird an einen Betreiber über eine Zeit von 20 bis 30 Jahren fest vermietet. Und dieser Betreiber kümmert sich um den gesamten Betrieb der Einrichtung. Das heißt für einen Investor, er muss sich um nichts kümmern, weder um die Belegung kümmern, noch das Mieten eingeholt werden, noch um die Verwaltung. All diese Punkte kümmert sich der Verwalter. Das ist dieses große Asset. Und das unterscheidet das zu dem klassischen Wohnen. Wenn ich ein klassisches Wohnmodell habe, dann habe ich einen Zusatzservice, den bucht der jeweilige Bewohner mit dazu. Das wird von der Caritas, dem Ortsverband, der AWO angeboten oder ähnliches, die man halt mit zubucht auf die jeweiligen Einheiten. Das ist dann losgelöst, ne? Die klassische Wohnung, wie ihr das kennt, mit einem Mietvertrag, ist das eine Investmentvehikel. Das zweite ist das die Betreiberimmobilie, wo man halt die Möglichkeit hat, das Vollservice rundum Sorglospaket zu haben. Das heißt, der Betreiber kümmert sich um alles, auch um die Instandsetzung des Objektes und Instandhaltung. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den häufig viele einfach, wenn man die klassische Wohnimmobilie mit der Pflegeimmobilie vergleicht, auch einfach nicht sieht, weil in der Wohnimmobilie ist man, ne, wenn man die Schönheitsreparaturen erreicht hat, die 500-600 Euro, dann ist man schon mit dabei als Vermieter. Bei der Pflegeimmobilie ist es anders. Dort ist der Betreiber erstmal für alles gefragt, was nicht Dach und Fach ist. Und die Investoren sind nur fürs Dach und Fach gefragt. Darüber hinaus sind die langlaufenden Pachtverträge im Vergleich zu einer Wohnung ein Asset für die Pflegeimmobilie. Und wir haben bei der Pflegeimmobilie insbesondere die nach § 12 des 12. Sozialgesetzbuches, und das sind alle Häuser, die wir machen, verankert sind, haben eine staatliche Refinanzierung. Das bedeutet, ein Bewohner, der in eine solche Pflegeimmobilie einzieht, sollte er seine Miete nicht mehr aufbringen können, dann zahlen im Zweifel die Sozialkassen. Das heißt, ein sogenanntes Mietausfallwagnis, wie wir es bei einer klassischen Wohnung haben, haben wir rein theoretisch bei der Pflegeimmobilie nicht. Es gibt das Betreiberrisiko, da reden wir bestimmt später noch drüber. Das ist ein Thema, das ist das Wichtigste, denn für eine Betreiberimmobilie, es steht und fällt mit dem Betreiber. Wenn man den sich richtig aussucht, dann hat man über die nächsten 20, 30 Jahre viel Spaß, aber da muss man auch genau hinschauen.
Okay, mich interessiert natürlich sowas wie, also wahrscheinlich ist dann ein Investment in vollstationäre Pflege mit einer geringeren Rendite zu erwarten als ein Wohninvestment, also in sozusagen die Stufen davor oder andersrum, oder wie clustert sich das?
Das Wohninvestment ist meistens einen Prozentpunkt unter der, also ein halbes bis ein Prozentpunkt unter der Betreiberimmobilie. Die Betreiberimmobilie ist besser von der Rendite. Setzt also, wenn wir über Renditen sprechen wollen, wir reden ungefähr zwischen 3 und 4% bei der Betreiberimmobilie. Bei der klassischen Wohnimmobilie, je nach Lage, reden wir zwischen 2 und 3 mal 3,25. Das sind so die Renditen, die wir gerade am Markt dort sehen. Und die Betreiberimmobilie ist dort besser, mit einer besseren Ausschüttungsrendite. Rendite ist ja immer ein weit gestreuter Begriff. Ja, und kommt nachher auf die individuelle Investitionsstrategie auch des Investors an. Nutzt der Fremdkapital, nutzt der kein Fremdkapital? Aber mit einer Fremdkapitalstreuung schaffen wir durchaus Renditen, die vergleichbar sind mit einem sehr guten ETF.
Also, wir haben gehört, Michael, eigentlich ist die ganze Makrolage schon abgefrühstückt, oder? Wir haben zu wenig Wohnungen. Hast du dazu noch 2,5 andere Ideen?
Ja, ich habe dazu da tatsächlich noch eine schöne Zahl, weil wir das mal erhoben haben, wie viel barrierearme Wohnungen gibt's eigentlich in Deutschland. Da kommt man gerade mal auf 1 Million. Ne? Das ist also jetzt im normalen Wohnungsbereich, ne? Pflegeimmobilien natürlich ausgeklammert. Und wenn wir jetzt schon mal gegenüberstellen, wie viele bräuchten wir eigentlich, sind es jetzt schon 3 Millionen. Ja, also das heißt, allein aufgrund der Barrieren, die viele eben empfinden, oder der Herausforderungen, die viele eben im Alltag haben, so So, mein Kollege, und das passt jetzt eigentlich gut zu den Zahlen, die du da sagtest, mein Kollege hatte mal ausgerechnet, es wird bis 2040 steigt das, dieser Bedarf etwa auf 3,5, 3,6 Millionen an. Und wenn wir uns dann eben klar machen, dass viele Menschen, die ja eigentlich auf so eine Wohnung angewiesen sind, nicht in einer barrierearmen Wohnung leben, während vielleicht andere, die das gar nicht brauchen, aber aus Zufall nur mal so eine Wohnung haben, dann ist das Mismatch natürlich noch größer. Ne? Also das, auch das zeigt diesen Riesenbedarf im normalen Wohnungsmarkt plus eben das, was wir in der Pflege haben. Also ich meine, gesellschaftlich kommt da auf jeden Fall einiges auf uns zu. Ja, wir haben ja jetzt schon die Diskussion um die Rentenversicherung. Wir haben in Grenzen schon mal Diskussionen auch über Pflege. Aber ich glaube, über das Thema diskutieren wir eigentlich noch viel zu wenig, weil das wird auf jeden Fall gerade mit Blick auf die Pflegekräfte, auf die Herausforderung da ein Riesenthema.
Wir hören im Markt der Pflegeimmobilien, dass es immer mal wieder, wie soll ich sagen, wenigstens zahlungsunfähige Betreiber gibt, also um nicht zu sagen insolvente Betreiber, und natürlich auch so, die Qualität muss unterschiedlich sein. Die Frage ist, wie geht ihr damit um, wenn ihr sagt, wir als Take Care, als Immobiliengruppe, als Entwickler, wir haben einen Qualitätsanspruch, eine Vision, wie findet ihr den richtigen Betreiber und was passiert im Falle einer Insolvenz?
Ja. Also sehr, sehr gerne. Ich würde ganz gern einen Schritt zurückgehen, um die Frage auch bestmöglich beantworten zu können, weil ich glaube, zu verstehen ist die Ursache. Warum gab es Insolvenzen in der Pflege? Und wenn man mal ein bisschen sich den Pflegemarkt anguckt, wir haben ungefähr 4.300 Betreiber im deutschen Pflegemarkt. Die größten beiden Betreiber, die es im Markt gibt, haben nicht mal 3% Marktanteil. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr fragilen, ein kleinteiliges Geschäft, was in Deutschland sich über die letzten Jahrzehnte auch entwickelt hat. Und Pflege ist in vielen Bereichen noch nicht professionell und professionalisiert worden. Es gab 2017, 2018 mit der Mindestheimbauverordnung gesetzliche Regulatoriken, die mit eingeführt wurden. Es gab weitere Regulatoriken in den letzten 3-4 Jahren, die gezogen worden sind in der Pflege, die auch insbesondere die Qualität für die Bewohner, was auch Reportings und Protokollierung von Medikamenten etc. Also viel Qualitätssegmente sind nachgeschärft worden. Und dadurch hat sich eins verschärft, die Regulatorik ist im Markt gestiegen und die Anforderungen auch an die Wohnimmobilie oder an die Immobilie sind gestiegen. Und das konnten einige oder haben einige Betreiber in den letzten Jahren schon belastet. Danach kam das Thema Corona, wo wir alle auf den Pflegemarkt auch mit einem sehr weinenden Auge berechtigt geschaut haben, aus zwei Gründen. Auf einmal das Thema die Pflegekräfte, was sie für uns leisten mussten, durften und auch geleistet haben, was ein sehr, sehr wichtiger Appell war. Danach kam ein lauter Aufschrei, dass auch mehr Gehälter gezahlt werden sollen. Das ist auch richtig und wichtig, aber das hat auch nochmal die Pflegewelt belastet. Und dann kam auch noch die hohe Mortalität durch Corona, dass halt viele Heime auch temporär leer standen. Das heißt Umsatzeinbruch und Kosten hoch. So, das war der nächste Schlag. Und der Ukraine-Krieg mit der gestiegenen Inflation und der nachgelagerten Abrechnungsthematik, dass Vater Staat die Kassen und die Sätze, die abgerechnet werden dürfen, erst nachgelagert anerkannt hat, da mussten viele Betreiber in Vorleistung gehen. So, und da hat die Spreu vom Weizen sich extrem getrennt in den letzten 3 Jahren, da so viele Herausforderungen massiv in einem Ball auf die Pflege eingeprasselt sind viele oder einige Betreiber dann auch in eine Schieflage gekommen. So, das heißt nicht, dass die unbedingt ein schlechtes Geschäft gemacht haben, aber in vielen Strukturen oder in vielen Bereichen fehlte einfach die passende Infrastruktur, auch die passende Größe, und somit trennt sich die Spreu vom Weizen. Das wird uns die nächsten Jahre auch noch weiter begleiten, und deswegen ist es wichtig, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie wählen wir Betreiber aus? Es ist wichtig, sich Betreiber auszusuchen, die folgende Dinge beherrschen. A, die müssen eine gewisse kritische Infrastruktur haben, um das Thema den Betrieb aufrechtzuerhalten und sich den Overhead leisten zu können, dass man diese Regulatorik, die heute marktseitig gefordert wird, auch vernünftig umsetzen kann. Das ist ein großer Trend. Das zweite große Thema ist das Thema Personal. Personal, auch die Pflege betrifft Fachkräftemangel sogar sehr extrem und wird uns auch in den nächsten Jahren noch sehr extrem treffen, das Thema. Deswegen ist es wichtig, Pflegeheimbetreiber sich auszusuchen, die A, entweder eigene Pflegeschulen haben oder mit Pflegeschulen zusammenarbeiten, selber ausbilden und für Nachwuchs sorgen. Ein drittes Segment im Personalsegment ist noch das Thema für gezielte Migration sorgen. Das ist auch ein Riesenthema in der Pflege. Das heißt, wir müssen es schaffen, weiterhin gezielt Migration, Fachkräfte aus dem Ausland, und da sind sehr, sehr gute und qualifizierte Menschen mit dabei, die in die EU kommen und nach Deutschland kommen und auch kommen wollen, um uns dort zu unterstützen. Und wenn Betreiber diese Segmente auf der einen Seite kritische Infrastruktur, erstmal auf der Makroebene, wenn der das beherrscht, ist es für uns schon mal ein guter Betreiber. Das ist Nummer eins. Dann gucken wir uns die Mikrolage an, schauen uns an, gibt es dort erstmal genug pflegebedürftige Menschen. Da kann man, und das haben wir ja gemeinsam festgestellt, in vielen Standorten Deutschland einen Haken hintermachen, das funktioniert sehr gut. Wir schauen uns an, welche Häuser sind in der Umgebung, wie sind die Auslastung, wie alt sind die, und wir schauen uns an, welche Möglichkeiten haben Fachkräfte dort anzusiedeln. Ist es überhaupt bezahlbar für eine Fachkraft dort Wohnraum zu mieten? Ja, nicht eine Lage unbedingt. Hamburg Innenstadt wird nicht die präferierte Lage sein für ein Pflegeheim, zumindest nicht im vollstationären Bereich, was auch sozial gefördert wird, weil ich habe die Herausforderung dort, Pflegefachkräfte anzusiedeln, die dort auch leben können, wollen und sich das auch leisten können. So, und das sind diese Nuancen, die müssen wir finden. Und aus diesen Nuancen bilden wir ein Rating. Darauf wird eine sogenannte Sozialmarktanalyse gestellt. Und aus dieser Sozialmarktanalyse schauen wir uns gemeinsam an, welcher Betreiber kommt dafür uns an welchem Standort in Frage. Und dann wird erst ein Vertrag aufgesetzt. Und da gibt es auch nochmal einen Punkt, der unterscheidet auch nochmal den einen oder anderen Anbieter. Wir legen immer darauf Wert, leben und leben lassen, dass die Pflegewirtschaft, insbesondere die Wirtschaft in der vollstationären Pflegewirtschaft, es haben alle die gleichen Spielbälle, es haben alle die gleichen Rahmenbedingungen. Und das, was an sogenannten Investitionskosten, das, was nachher an Miete reinfließen kann in ein Investmentprojekt, ist für alle gleich. Die Frage ist nur, wie verteilt man nachher den Kuchen? Das heißt, der Investor muss Spaß haben, aber auch der Betreiber muss Spaß haben. Nur so funktioniert das Zusammenspiel aus einer Partnerschaft, die über 30 Jahre gehen soll. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch immer dort den Betreiber Puffer zu lassen, sodass er aus dem, was er aus den Investitionskosten bekommt, auch nachhinein solche Dinge wie Instandhaltung, Instandsetzung, das, was wir eben als so wertvoll anerkannt haben an der Pflegeimmobilie, dass er das auch leisten kann. Wenn man das sehr gewissenhaft macht, dann hat man sehr viel Spaß dabei und dann ist es ein sehr, sehr gutes und auch sicheres Investment.
Eine Nachfrage dazu. Ich fand das sehr spannend, dass du sagst, dieser Betreibermarkt ist so kleinteilig. Also man denkt ja bei Betreibern so typischerweise an die AWO oder Caritas oder so. Aber die spielen anscheinend ja gar nicht die große Rolle. Ist das richtig?
Die Caritas, AWO und Co. sind alle regional organisiert. Ist so ähnlich, wenn wir an unser Segment an die Volksbanken denken oder die Sparkassen, ist eine sehr regionale Struktur, die auch teilweise von den jeweiligen, von den Ratings extrem auseinandergehen. Nur weil da ein Markenname vorsteht, muss das nicht heißen, dass es gut ist. Also es kommt immer auf eine individuelle Prüfung drauf an. Deswegen ist dieser Markt auch so fragil. Aber es gibt auch super viele kleine Familienbetriebe, Einzelkämpferbetriebe, die in den letzten Jahrzehnten einfach gewachsen sind.
Wir haben jetzt vor allen Dingen eine ganze Menge auch gehört zum Thema, also für uns als Investoren ist es natürlich Spaß haben, ist richtig und wichtig, weil das ganze Thema soll nachhaltig auch stattfinden. Aber am Ende muss es ja irgendwie bezahlt werden. Und nun haben wir das Thema Altersarmut sowieso überall in den Schlagzeilen und ist ein großes Thema. Und wir haben schon gehört, der Staat greift hier sozusagen, wenn ein Bewohner sich die Miete nicht mehr leisten können sollte. Aber die Frage, die sich natürlich trotzdem stellt, ist, komme ich überhaupt rein? Kann ich mir sowas überhaupt leisten in Neubauimmobilie? Egal wie jetzt meine persönliche Bedarfssituation ist, muss ich es mir ja irgendwie auch finanzieren können. Michael, sag mal was zum Thema Leistbarkeit aus ganz individueller Pflegebedürftigkeit. Perspektive.
Man muss natürlich unterscheiden zwischen der vollstationären Pflege und den Wohnungsangeboten jetzt für Senioren, wo sie dann zubuchen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil im Zweifel das Pflegeheim muss ja irgendwie bezahlt werden, aber du kannst mitunter eben auch eine Grundsicherung abrutschen. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und natürlich haben wir ein Riesenthema mit Altersarmut. Wir haben das letztens erst erhoben, dass rund 40% der Mieterhaushalte ab 50 bis 65 wahrscheinlich zu wenig gespart haben, dass die tatsächlich dann auch in einer Art Unterversorgung im Alter landen, weil sie nicht mal 60% des letzten Nettolohns erreichen. Das ist ein Riesenthema. Aber auf der anderen Seite stellen wir eben auch fest, es gibt sehr viele ältere Menschen, die auch eine sehr ordentliche Einkommensentwicklung haben. Und wir haben eine Studie mal gemacht, wo wir die Einkommensentwicklung nach Altersgruppen differenziert haben, die durchschnittliche Einkommensentwicklung. Und die Gruppe, die am stärksten bei den Einkommen zugelegt hat, das waren die über 75-Jährigen. Ja, und darauf gefolgt von den 65- bis 74-Jährigen. So, das hängt einfach damit zusammen, die Renten sind durchaus weiter gestiegen und es kommen eben immer mehr Jahrgänge rein, die eben auch privat vorgesorgt haben. Und ein zweiter Punkt ist, wenn wir auf die Vermögensverteilung schauen, dann stellen wir auch fest, umso älter, umso größer ist das durchschnittliche Vermögen. So, und wir haben eben auch im Durchschnitt Haushalte ab 65, die dann auch ein Medianvermögen von 500.000 Euro haben. So, das heißt, da ist durchaus Potenzial. Ich meine, im Zweifel, klar, die müssen vielleicht dann das Einfamilienhaus verkaufen, vielleicht müssen sie ihr Aktien mit Depot auflösen, sie haben Auszahlungen aus Lebensversicherungen. Aber das Bild, dass jetzt alle älteren Menschen irgendwie von Armut betroffen sind, das ist eben grundsätzlich schief. Es gibt eine ganze Menge an Senioren, die eben eine gewisse Zahlungsfähigkeit haben und die dann, glaube ich, auch bei dem richtigen Angebot bereit sind, das eben zu bezahlen. Und ich glaube, einen Punkt haben wir noch nicht so angesprochen. Wir haben jetzt über die vollstationäre Pflege. Ich glaube, da möchte keiner rein. Aber wenn es so ist, dann muss man das, ne? Aber diese anderen Angebote, wo es eben Service-Dienstleistungen gibt, da geht es ja auch oftmals darum, kann ich einen sozialen Kontakt weiter haben, ne? Es gibt viele ältere Menschen, die leben allein noch in ihren Einfamilienhäusern, sind da aber auch nicht unbedingt glücklich, weil eben auch der Sozialkontakt fehlt. Und ich glaube, das ist auch eine spannende Tatsache. Du hast es angesprochen, es gibt viele, die haben vielleicht gar nicht mehr die Familie und die altern dann alleine. Und wenn man denen dann eben ein Wohnumfeld bieten kann, das Eigenständigkeit ermöglicht, aber man gleichzeitig dann eben auch den Kontakt zu Gleichaltrigen hat und vielleicht auch zu Jüngeren hat und da irgendwo in eine Sozialstruktur eingebunden ist, ist das, glaube ich, extrem wertvoll. Und wie gesagt, es gibt eine entsprechende Zahlungsfähigkeit dazu und bei den entsprechenden Angeboten dann eben auch die entsprechende Bereitschaft.
Sehr, sehr gut. Dann, wo wir gerade über die Nachbarschaft sprechen, die ja sowas wie ein soziales Umfeld ist, gib uns vielleicht einen ganz kleinen Einblick, wie wählt ihr die richtigen Objekte und Standorte für eure Entwicklung aus? Du hattest vorhin kurz anklingen lassen, das Alterungspotenzial muss sozusagen stimmen, aber das ist sozusagen eigentlich omnipräsent. Was sind dann noch die Kriterien?
Ja, wir schauen schon, dass wir stadtnahe beziehungsweise auch städtische Lagen bekommen für die kritische Infrastruktur. Wo ein Wandel drin ist in den letzten Jahren, ist, dass die Einrichtungen größer werden müssen. Also früher, wenn man vielleicht noch eine Einrichtung mit 30, 40 Einheiten hat in der vollstationären Pflege, die rechnet sich heute für einen Betreiber nicht mehr. Ein Betreiber braucht eine Größenordnung von mindestens, ich sag mal, 65, 70 Einheiten an einem Standort, je nachdem, wie er schon in der Region präsent ist, um seine Infrastruktur bestmöglich auszubauen und auch seine Fachkräfte vernünftig einsetzen zu können. Und dementsprechend sind für uns innerstädtische oder städtische Lagen schon wichtig. Es muss aber halt auch, wie eingangs schon erwähnt, die Möglichkeit bestehen, das Personal auch durch die jeweiligen Randgebiete dann auch dort adäquaten Wohnraum findet, ne? Also es kann nicht sein, dass man in einer Premium-Lage ist, wo halt auch rundherum sich kein Personal ansiedeln lässt. Dann sind wir direkt dabei, auch um das Personalwohnung mitbauen. Das ist momentan noch nicht bei uns geplant. Aber wenn man in solche Lagen reingehen würde, müsste man darüber nachdenken, dass man auch Mitarbeiterwohnungen beispielsweise für so ein Thema mitschafft. Und das ist definitiv ein Thema, das sehen wir in sehr größeren und insbesondere auch vom Grund- und Bodenwert eher im höherepreisigen Segment getriebenen Lagen. Aber ansonsten sind wir ab einer Stadt von 30.000, 40.000 Einwohnern, gucken wir uns das an, schauen uns den Bedarf dort vor Ort an, die Infrastruktur und dann sind wir sehr gewillt, auch auf dieser Basis ein Angebot abzugeben.
Sehr gut, dann müssen wir natürlich jetzt am Ende nochmal eine kleine Perspektive, Blick richten auf unsere Anleger. Bieten alten, gerechte Wohnungen eine große Renditechance? Was wäre der Rat? Wir machen hier keine Anlageberatung, da muss jeder seine Hausaufgaben selber machen, der kleine Disclaimer muss sein, aber ist das eine gute Chance oder ist das eher so etwas zum naja, wenn es mich selber irgendwie abholt und ich selber das Bedürfnis habe, mich abzusichern oder für mich selber zu sorgen, dann ist es das Richtige, oder ansonsten eher was zum Beimischen im Portfolio oder auf jeden Fall ein, ich bin dabei, wenn das nächste Projekt ist, und das signe ich dann so viel wie möglich. Michael, was meinst du?
Soll ich anfangen? Na gut, wir haben ja schon gesehen, die Anlagemöglichkeiten sind ja durchaus breit. Ja, also wenn wir jetzt den vollstationären Bereich sehen, ist das natürlich schon auch eigentlich ein bequemes Investment, aber man trägt natürlich ein gewisses Betreiberrisiko, das ist ganz klar, aber es kann auf jeden Fall gut funktionieren, wenn man eben den richtigen Partner an der Seite hat. Und das Thema altengerechte Wohnung an sich, ich würde gar nicht so sehr unter dem großen Renditechancen sehen, sondern vor allen Dingen unter dem Aspekt der Sicherheit. Ja. Wir haben früher, hat Adenauer gesagt, Kinder kriegen die Menschen immer. Das hat nicht funktioniert, aber wir sehen Alterung, die findet statt. Und die Alterung ist die demografische Konstante. Und wenn ich jetzt ein langfristiges Immobilieninvestment tätige, wo ich wirklich einen Zeithorizont von 20, 30 Jahren habe, und dann muss ich eben gerade in vielen kleineren Städten sagen, okay, da weiß ich nicht genau, ob dann eine Nachfrage noch für die Vierzimmerwohnung noch da ist oder für das Einfamilienhaus da ist oder für die Studentenapartments da ist, aber dass die Älteren noch da sind, davon können wir eben ausgehen. Und ich glaube, diese Sicherheit ist eben auch ganz, ganz wichtig, und eben für den langfristig orientierten Investor ist das von daher ein sehr, sehr spannendes Segment. Also so oder so sollte man bei seinem Immobilieninvestment, glaube ich, zumindest das im Auge behalten, ob das eben auch für Ältere tatsächlich auch nutzbar ist. Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt.
Und was sagst du, Sebastian? Also ich meine, das ist ein bisschen berufsgeprägt jetzt wahrscheinlich, aber wenn du dich mal versuchst, in unsere Schuhe zu stellen, würdest du bei dir kaufen?
Also tatsächlich sind unsere Kunden ab Anfang 30 akademisiert. Bis in das Alter 55 ist die größte Anzahl unserer Kunden. Das sind fast 50% unserer Kunden, die in diesen Altersklassen eine Pflegeimmobilie kaufen. Über 30% sind Ärzte und Mediziner, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben sehr stark eine Berufsgruppe rund um Führungskräfte, aber auch Experts, Berater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. ITler ist eine sehr große Kundengruppe. Warum kaufen die bei uns? Das eine ist das Thema Rendite. Da machen wir mal einen Haken hinter und sagen, okay, das ist eine adäquate Rendite für das Chancen-Risiko-Profil. Der zweite Motivgrund, warum diese Menschen kaufen, ist das sogenannte bevorzugte Belegungsrecht. Das bedeutet, wenn man eine Pflegeimmobilie bei TakeCare erwirbt, bekommt man neben der Rendite eine sogenannte bevorzugte Belegung in dem Objekt, was man gekauft hat. Das ist vertraglich gesichert und das gilt für sich und seine Angehörigen. Darüber hinaus hat TakeCare über 300 Standorte und über 300 Kooperationspflegeheim- und Betreiberprojekte. Da gibt es eine Landkarte bei uns auf der Website. Dort können die betroffenen Kunden für sich und ihre Angehörigen einen bevorzugten Platz bekommen, auch in anderen Wohnformen. Das heißt, ob es das betreute Wohnen ist, ob es das Servicewohnen ist oder ob es die vollstationäre Pflege. Dass unsere Kunden kaufen aus dem Spektrum heraus, auf der einen Seite zu sagen, okay, das ist eine solide Kapitalanlage, wo ich mich nicht drum kümmern muss, Haken dran, ich habe Immobilien, ich kann dadurch Steuern sparen, ich habe dadurch Immobilienvermögen aufgebaut, super, ich muss mich nicht drum kümmern, das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich habe meine Familie abgesichert. Wenn mir, meinen Eltern, und das ist meistens die Motivation, oder den Großeltern, oder was keiner will, leider aber auch in Deutschland vorkommt, den Kindern, was passieren sollte, habe ich eine Möglichkeit, mich für die Pflege abzusichern und bekomme ein bevorzugtes Belegungsrecht. Und bei den Tagen, die mittlerweile schon Wartetagen im Durchschnitt in den Bundesländern aktiv sind, über 400 Tage in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr, über 90% Auslastung in dem Gesamtbestand. Wir haben 15.600 Pflegeimmobilien deutschlandweit, die es gibt. Das zeigt ja schon eine Richtung, wo das hingeht. Und wenn man sagt, ich möchte das für mich lösen, das Thema, und nehme nebenbei noch den positiven Aspekt einer Kapitalanlage mit, dann ist es für viele Thema ein Ja. Und ein letzter Aspekt noch von den Losgrößen. Wir reden von Tickets, also Volumen, für eine Einheit, die fangen bei 200.000, 220.000 Euro im normalen Segment an und gehen zum Beispiel bei mir im Hintergrund, ist ein Luxussegment, ein Haus von uns, was wir anbieten. Das fängt ab 275.000 Euro an und geht bis ungefähr 340.000 Euro. Das heißt, wir sind auch nicht in den Ticketgrößen, die wir im Großstadtbereich teilweise erleben. 500.000, 700.000 ist somit auch ein sehr empfängliches Produkt auch für mittlere Einkommensklassen. Also wir haben ein Mittelstandsprodukt, was wir hier eigentlich haben, wo wirklich jeder sagen kann, vom Feuerwehrmann bis zum, Verwaltungsangestellten, der sagt, ich möchte mir was aufbauen, haben wir alles mit dabei. Und das ist für viele einfach auch das Argument zu sagen, okay, Haken dran, das verstehe ich, das ist für mich eine logische Schlussfolgerung, diese Kapitalanlage zu kaufen.
Was für ein Schlusswort, oder? Habe ich noch was vergessen, Michael? Fehlt uns bei dem Thema noch etwas?
Ja, danke schön. Mir hat der Austausch auch viel Spaß gemacht.
Für den Fall, dass ihr noch weitere Infos sucht, findet ihr die natürlich bei takecare.de. auf der Website, also wie der Name des Unternehmens.de ist auch die Website. Dort findet ihr alle weiteren Infos, wenn es euch denn jetzt interessiert. Ansonsten danke ich dir da draußen fürs Interesse. Wenn wir irgendeine Frage an Sebastian weiterleiten sollen oder nicht bearbeitet haben zu diesem Thema, schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und wenn du magst, dann sind wir auch nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Ich danke dir, Sebastian, dass du hier unser Gast warst. Danke, Michael, für die empirische Einordnung der ganzen Randthemen und oder der Rahmenthemen, möchte ich sagen, nicht Randthemen, Rand nur, weil, ne? Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss in die Runde. Tag.
Wenn dich das Thema Leben und Wohnen im Alter auch interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link für weitere Informationen, genauso wie einen Immobilienfinder für Angebote der TakeCare Immobiliengruppe. Außerdem kannst du natürlich auf der Website auch deine Daten hinterlassen und dann meldet sich ein Berater bei dir, der gemeinsam mit dir für genau deine Situation das passende Angebot erarbeitet. Klick jetzt auf kapitalanlage.takecare.de. Bis gleich.